Heute zum zweiten Mal zu Gast der Chef oder der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Herbert Diess.
Naja, wir glauben schon, dass der große nächste Umbruch in der Autoindustrie wirklich dann geschieht, wenn die Autos zumindest teilweise autonom fahren können, wenn die Zeit zur Verfügung steht, andere Dinge zu machen. Dann kann man dort auch natürlich andere Dienstleistungen im Auto anbieten. Aber das Auto wird dadurch auch natürlich noch mehr genutzt. Und Sie haben völlig recht, den großen Unterschied macht eben Software, Hardware, Rechnerleistung im Auto. Und das ist eine Fähigkeit, die Automobilhersteller traditionell nicht aufgebaut haben. Das ist heute sehr verteilt bei vielen Zulieferern, bei Tech-Unternehmen, sehr segmentiert. Wir arbeiten mit sehr vielen zusammen. Und wenn Sie natürlich kontinuierlich die Software ändern müssen, so wie Sie es im Smartphone gewohnt sind, dann brauchen Sie große Mannschaften, die eben mit der großen Sicherheit kontinuierlich Software weiterentwickeln können ins Auto rein. Das bauen wir mit der Carriad auf, durch Zukäufe, durch organisches Wachstum und natürlich auch durch Partnerschaften mit dem einen oder anderen Lieferanten. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Vor 5 Tagen, heute ist Dienstag, ein Tag vor Ausstrahlung des Podcasts, also wir reden von Donnerstagabend, klingelte mein Handy und dran war der Michael Manske, der leitet das CEO-Kommunikationsteam bei VW und sagte zu mir, ich habe ein kleines Attentat auf dich vor. Hast du nicht Bock, am Montagabend bei uns in München mit dem Herbert Diess zusammen, also dem Chef von VW offensichtlich, die IAA sozusagen intern zu eröffnen? Ich so, okay, wow. Hatte ich ein paar Termine, aber war natürlich auch geschmeichelt, dass das Medium Podcast auf einmal in Frage kommt, solche Veranstaltungen zu eröffnen bei so großen Konzernen. Herbert Diess natürlich sowieso extrem spannender Typ, sicherlich verantwortlich für eine der wichtigsten und relevantesten europäischen Firmen überhaupt. Ganz, ganz wichtig für Deutschland. VW, 600.000 Mitarbeiter weltweit wohlgemerkt, aber trotzdem eine riesen Rückgrat der Industrie hier. Und außerdem, ich muss wirklich sagen, Herbert Diess, diese Mischung aus Technologiekompetenz und jahrzehntelanger Top-Management-Erfahrung gibt es halt nicht so häufig und schon gar nicht hier im Podcast. Also dachte ich, okay, fahre ich hin. Spontan alles geplant, dann mein LinkedIn-Account noch fit gemacht zum Streamen, dass man daraus auch streamen kann. Das ist bei dem Account von dem Herrn Diess möglich, bei VW auch, bei OMR auch. Aber bei mir war es nicht möglich, habe ich noch am Freitag eine Mail geschrieben an LinkedIn, ob man das nicht auch einrichten könnte, mich freischalten könnte für Streaming aus dem Account. Kam eine Mail zurück, dauert 14 Tage. Dann sagte die Kollegin von VW, lass mich mal kurz kümmern. Und dann gab es irgendwie ein paar Stunden die Freigabe. Also das war noch dabei. Und dann haben wir aus den Accounts heraus gestreamt über die verschiedenen VW-Reichweiten. Und es waren auch ein paar Leute vor Ort im Hinterzimmer, also im Hinterbereich von einem Restaurant in München. Und dann haben wir da uns unterhalten und am Ende war das ein Gespräch vor allen Dingen zwischen dem Herbert Diess und mir, aber auch dabei waren zum Beispiel der berühmte Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer, den man so kennt seit Jahrzehnten als Autobeobachter, als Professor. Dann ein Bloomberg-Journalist aus Berlin, der Matt Miller und der Elektro-Robin, also Robin Engelhardt, der sich für Elektromobilität interessiert und bei Twitter ziemlich aktiv ist. Und wir haben diskutiert, ihr werdet es gleich hören im Podcast, die drei melden sich ab und zu mal zu Wort. Aber vor allen Dingen durfte ich das Gespräch steuern und wir haben extrem viel mal wieder besprochen. Natürlich die Themen, die naheliegend sind, Elon Musk und Krypto und die IAA selber und was man jetzt wählen müsste aus Sicht der deutschen Wirtschaft und aus Sicht der deutschen Gesellschaft und auch die Frage Wasserstoff und auch, ob er selber die Entscheidung getroffen hat, vegane Currywurst zu verkaufen und sich den Zorn unseres ehemaligen Kanzlers Schröder ja bekanntlich zugezogen hat. Also ganz viele Sachen, auch ein misslungener, aus seiner Sicht misslungener, aus meiner Sicht sehr gelungener April-Scherz. Vor allem auch die Frage, wie es sein kann, dass seit dem letzten Podcast im November letzten Jahres sich der Börsenkurs, der Marktwert von VW fast verdoppelt hat und ob es weitergehen könnte und woran das die weitere Entwicklung hängt. Er war da sogar relativ defensiv, ich nehme es schon mal vorweg, und hatte sich eigentlich noch mehr Wachstum erwartet. Wir haben über die Übernahme von Europcar gesprochen, die haben ja statt einer modernen Mobilitätsplattform erstmal nur in Anführungsstrichen Europcar gekauft. Wieso genau das logisch ist, hat der Herr Dies erklärt. Also ganz, ganz viel drin. Die IAA war damit und ist damit jetzt hier für alle eröffnet. Auf geht's! Schönen guten Abend zusammen. Erste Frage natürlich zum Einstieg. Herr Dies, die ersten Eindrücke von der IAA, wie ist das so? Sind Sie zufrieden?
Ja, der Start war gut. Wir hatten gestern unseren ersten Event, gestern Abend am Vorabend, hatten Journalisten eingeladen, neues Format, sehr dialogorientiert. Der ein oder andere hat, glaube ich, teilgenommen. Kam gut an. Wir hatten vorgestellt autonomes Fahren, hatten kompetente Mitglieder aus unserem Team in den USA dabei. War ein schöner Auftakt. Auch die ersten Zusammentreffen schon mit Greenpeace-Aktivisten lief auch gut, war ein Dialog.
Tatsächlich.
Also ich finde schon ein gutes Zeichen, dass dieser verteilte Auftritt in der Stadt, den finde ich schon gut. Na, und die nächsten Schritte werden wir erst sehen. Morgen, glaube ich, wenn dann die Open Spaces eröffnet werden. Das Konzept finde ich gut.
Aber es fehlen trotzdem ein paar wichtige Aussteller eigentlich.
Es fehlen definitiv wichtige Aussteller. Es werden sicherlich auch mit Publikum fehlen. Es ist einfach schon noch ein früher Auftritt für eine Automesse, ne? Weil es schon noch sehr stark beeinflusst ist durch Covid.
Okay, aber es gibt ja auch ein paar, die machen sowas gar nicht.
Ja, ich finde schon, wir haben uns letztlich dann im VDA gemeinsam durchgerungen, das trotz der widrigen Umstände zu machen. Und wir versuchen das jetzt mal. Ich glaube, alle geben sich Mühe. Das neue Format ist gut, der neue Standort ist gut. Es ist auch mehr als Auto, sehr viel Mobilität, es sind Startups hier. Das Konzept ist schon gut, aber mehr Teilnehmer werden noch besser.
Und Sie haben es gerade gesagt, ein bisschen Sorge noch vor den Umweltaktivisten, weil die werden ja wahrscheinlich jetzt noch nicht alles auffahren. Es ist ja noch die B2B-Phase. Es wird ja erst öffentlich im Ende der Woche für B2C. Ja. Und wenn ich jetzt Aktivist wäre, würde ich ja dann attackieren, weil dann alle drauf gucken. Ja. Kommt da was?
Ja, ich glaube schon, das Auto muss auch die Kritik aushalten. Die Autoindustrie, das ist ja jetzt auch nicht, beginnt jetzt auch nicht vor 2 Jahren, sondern das Auto hat immer auch zu Diskussionen angeregt, hat immer auch den einen oder anderen provoziert. Und ich finde schon, dass man den Dialog einfach auch eingehen muss. Die Diskussion ist auch wert, sie zu treffen.
Also die haben auch einen Punkt irgendwo vielleicht.
Ja, absolut.
Und trotzdem die Frage, ist denn die Automobilindustrie eigentlich die richtige Zielgruppe in der Härte? Weil es gibt ja auch andere Branchen, wo man meinen könnte, die tun der Natur noch viel schlimmer.
Da haben Sie völlig recht. Also das ist auch meine Meinung. Zumal die Autoindustrie ja wirklich jetzt schnell unterwegs ist, auch Richtung Elektrifizierung, CO2-Footprint auch runterzufahren und auch committed ist, auch quer durch die Industrie, ne? Ausstiegsszenarien in allen Ecken und Enden. Und wenn man letztlich die Frage stellt, na, wo könnte man mehr für den Klimaschutz tun, dann gibt es viele Punkte. Ne? Kohleausstieg wäre viel, viel effizienter, wirksamer. Auch Substitution von fossilen Kraftstoffen in anderen Bereichen könnte viel effizienter sein. Wir bauen zum Beispiel in Wolfsburg ein Kraftwerk um von Kohle auf Gas. Es bringt so viel wie 870.000 Elektroautos, ne? Ein Kraftwerk. Also der Hebel wäre woanders größer. Aber ich glaube, man muss akzeptieren, das Auto ist einfach von vielen beliebtes, von vielen auch ein gehasstes Produkt in Deutschland. Und daher spielt sich viel Diskussion einfach ums Auto rum. Ab.
Und es gibt auch andere Hersteller, die noch schneller rausgehen aus dem Verbrenner, noch schneller in E-Mobilität.
Nee, das gibt es natürlich nicht.
Gibt es nicht? Achso, da bin ich falsch informiert. Ich weiß nicht, Herr
Dudek, gibt welche, die keine Verbrenner machen.
Ja. Es gibt welche, die sind schon draußen. Ne?
Elon Musk, die waren nicht drin.
Die waren nicht drin. NIO wird nächstes Jahr hier sein. Ganz interessant, die werden dann mit Wechselbatteriekonzepten kommen. In China könnte das spannend sein, aber richtig, wir müssen schnell werden und alle, die jetzt noch lange überlegen, sollen wir technologieoffen sein, die verlieren unendlich viel wichtige Zeit.
Ja, wir hatten heute ein interessantes Gespräch mit Kollegen aus Korea, da hatten wir das auch sehr intensiv diskutiert.
Okay, ich wollte eigentlich jetzt neben dem IAA-Start, das ist ja für Sie ein besonderes Heimspiel auch hier, nicht? Das ist quasi ein Heimschläfer-Event.
Ja, absolut. Ich
als Münchner.
Kenne es hier, ja.
Also es, aber es waren, Sie waren trotzdem, waren Sie auch dafür, das nach München zu holen?
Ich war dafür. Wir haben, es wurde, glaube ich, sehr breit gesucht. Die Endausscheidung fiel dann zwischen Berlin und München. Und München hat ein sehr interessantes Konzept. München hat sich sehr bemüht und ist natürlich auch ein attraktiver Ort. Die Hotelkapazitäten sind hier. Es ist durch den Flughafen sehr gut erreichbar. Und es gab schließlich den Ausschlag für München. Ich finde das eine gute Entscheidung.
Als wir das letzte Mal sprachen, im November letzten Jahres, da haben wir auch über den Börsenwert von VW gesprochen, den Market Cap. Und da lag der so im Bereich von 70 Milliarden, jetzt bei fast dem Doppelten. Ja. Also erstmal Glückwunsch, ist ja eine tolle Entwicklung. Aber ich habe das gerade zu Ihnen gesagt, beim Reinkommen schon, alle, die den Podcast gehört haben, dann investiert hätten, hätten viel Geld verdient, aber sind gar nicht zufrieden.
Ja gut, vielleicht schaffen wir es zum nächsten Podcast.
Nochmal verdoppeln.
Genau, und ja, Potenzial haben wir schon noch nach oben. Wir bewegen uns jetzt auch eher seitwärts. Aber ich glaube, dass schon der Markt jetzt unsere Strategie, auch unsere die Stärke unserer Aufstellung erkannt hat. Und auch ist ja immer eine Abbildung der Zukunft. Ne? Was erwartet man, was traut man dem Unternehmen zu? Ich glaube, dass unsere Strategie gut ankam, auch unser Commitment zum Elektrofahrzeug. Wir sind einfach, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt und sind jetzt gut unterwegs. Man traut uns einiges zu, dass noch viel Potenzial drin steckt in dem Thema Auto und Mobilität. Das zeigt Tesla. Ne?
Ist es eigentlich, genau, wollte ich gerade fragen, auch so wie bei Softwarefirmen. Da ist es ja so, wenn man in Amerika an den Börsen notiert ist, dann hat man automatisch einen höheren Wert. Selbst tolle deutsche Softwarefirmen haben immer so ein bisschen einen Abschlag, weil sie nicht in den USA beobachtet werden, gelistet sind, etc. Ist das bei Automobilfirmen auch so?
Aber wir sind sehr international investiert. Ne? Wir haben auch sehr viele US-amerikanische Investoren und die Kursbewegungen haben insbesondere auch durch USA stattgefunden. Deswegen ist ganz wichtig, genau. was Bloomberg über uns.
Ja, Matt, wie siehst du das denn? Es ist jetzt irgendwie wirklich zu erwarten aus Bloomberg's Sicht, dass VW in einem Jahr nochmal doppelt so viel wert ist?
Also ich könnte sowas nicht sagen, aber meine Frage würde sein, muss Volkswagen in Richtung Tesla beziehen? Oder ist Tesla vielleicht zu viel wert? Ich meine, keiner versteht richtig, warum Tesla 700 Milliarden Dollar wert ist. Und Volkswagen ist ein bisschen leichter zu verstehen, warum es 140 Millionen Dollar wert ist. Ne?
Aber letztes Mal, als wir sprachen, da sagten Sie, Tesla, das wäre schon angemessen, die Bewertung.
Ich bin nicht Matts Meinung, ne, weil ich glaube, dieser Sektor Automobil oder Mobilität im Ganzen wird noch deutlich unterbewertet. Wir sehen, unsere Prognose bis zum Jahr 2030 zeigt deutliches Wachstum. Ne. Elektrofahrzeuge werden genauso wichtig werden wie Verbrenner. Verbrenner werden vielleicht leicht zurückgehen, aber Elektrofahrzeuge werden deutlich wachsen. Und wir kriegen ein ganz neues Geschäftsfeld, einen neuen Umgang mit dem Auto durch das Thema autonomes Fahren. Das Auto wird einfach zu einem Lebensraum, man wird im Auto arbeiten, mehr Zeit verbringen als heute, im Internet sein, konsumieren im Auto. Und damit wird das Auto einfach noch für viele Marktteilnehmer ein ganz attraktiver Platz, um die Menschen dort anzusprechen. Und die Zeit im Auto, wenn Sie überlegen, heute fährt der Durchschnittsfahrer eine Stunde am Tag, die Zeit wird frei, die wird für andere Dinge frei, für Zeit im Internet. Und allein die Internetzeit ist natürlich unglaublich wertvoll. Ich glaube, dass und Mobilität an sich wird noch wachsen. Das Auto verliert viel von seinen negativen Aspekten. Es wird sehr viel sicherer, es wird emissionsfrei, es wird CO2-neutral. Also das Auto kann viel positivere Beiträge leisten. Wir werden mehr Zeit im Auto verbringen und damit glaube ich, dass die gesamte Industrie wahrscheinlich schon noch unterbewertet ist. Sie wird auch aber eine andere Struktur haben. Wir werden sehr viel mehr Tech-Unternehmen sein, das heißt technologische Fortschritte, Software wird eine viel größere Rolle spielen und wir werden sicherlich auch noch die eine oder andere Konsolidierung erleben.
Wo wir den Matt gerade dabei haben, ich wollte noch mal eine andere Firma ansprechen, vielleicht Ihre Meinung oder eure Meinung einholen, weil ich das so beeindruckend finde oder auch überraschend finde. Da gibt es jetzt demnächst Rivian. Die machen so Elektro-Trucks und wollen jetzt, seit neuestem ist das bekannt, demnächst auch irgendwie an die Börsen kommen. Und zwar steht da im Raum ein Market Cap von 80 Milliarden Dollar. Und diese Firma hat bislang zumindest noch kein Auto verkauft. Da gibt es Vorbestellungen, aber es wurde noch keins verkauft. Ist das dann, wenn man das hört, also bei VW werden ja schon ein paar verkauft, durchaus. Ne? Ja, dann denkt man sich dann, okay, wie ist das einzuschätzen?
Ja, meine Einschätzung wäre da, dass viele der Startups wahrscheinlich doch sehr hoch bewertet sind momentan. Weil wenn man mal Tesla als Referenz nimmt, ne, die hohe Bewertung, vielleicht gerechtfertigt, aber auch ein sehr langer Weg. Ne. Das sind ja 15 Jahre harter Arbeit und auch viel Investment, 15, 20 Milliarden Investment in diesen ersten 10 Jahren noch wenig verdient. Na, jetzt wird's gut, aber das ist schon ein langer Weg. Und diesen Weg haben alle Startups zu gehen, weil die Branche bleibt sehr investintensiv. Na, man braucht Fabriken. Um 2% Marktanteil zu machen, braucht man 10 Autofabriken weltweit. Und man muss auf allen Kontinenten vertretbar sein. Ist schon ein langer Weg. Ne? Von daher muss ich sagen, ist eine hohe Bewertung. Und, aber ist auch noch ein langer Weg zu gehen für viele der Startups. Aber Tesla ist eine Referenz. Aber ein zweiter Tesla ist für mich jetzt noch nicht so unmittelbar sichtbar.
Gut, aber wenn ich Ihre Begründung höre, dann frage ich mich, ist Tesla die richtige Ziel oder Apple? Weil ja. Wenn ich so über das Auto denke, dann denke ich, ist es vielleicht ein iPhone wert?
Ja, ne? Ja. Nee, sehe ich genauso. Aber auch für, wir können ja mal annehmen, Apple geht in diesen Markt, dann wird es auch für Apple ein langer Weg. Ne? Weil auch für Apple 2% Marktanteil sind 10 Fabriken. Die müssen investiert werden. Man braucht die Batteriefabriken dazu. Das wird man nicht in einem Lebenszyklus schaffen. Es ist eben kein typisches Tech-Game, wo man in 2 Jahren eine Welt verändert. Ne?
Eine andere Frage vielleicht in dem Zusammenhang, weil wir gerade jetzt über Tesla sprechen. Da wurde jetzt ja bekannt, dass die jetzt in Deutschland sehr viel sozusagen öffentliche Gelder, also unsere Steuergelder hier bekommen, um ihre Fabrik da zu bauen. Also ich glaube, da gibt es einen Topf, der ist so 2 bis 3 Milliarden groß und die bekommen jetzt mehr als einen. Also ein Drittel dieses Topfes geht jetzt an Tesla. Mhm. Da, was denkt man sich da als VW-Chef?
Ja, also erstmal ist die Automobilindustrie stark umworben in allen Volkswirtschaften, weil das Auto einfach auch ein Produkt ist, das sehr viel Lebensqualität generiert, sehr viel Wohlstand schafft, sehr viel Arbeit schafft. Und deswegen wird weltweit wird versucht, Autofabriken anzusiedeln. Das gilt für alle Kontinente, für die meisten Volkswirtschaften. Das macht auch Sinn, weil das Auto natürlich auch ein Wirtschaftsmotor ist, der lange hält. Die Investitionen sind sehr langfristig, 30, 40 Jahre. Und man kann mit so einer Autoinvestition wirklich einen großen Unterschied machen für die ganze Bevölkerung. Und von daher glaube ich schon, es lohnt sich prinzipiell. Ich finde gut, dass Tesla nach Deutschland kommt. Ich glaube, das wird den Standort extrem stärken. Und von daher unterstütze ich auch, dass die Politik da positiv mithält. Ob die Höhe der Subventionen angemessen ist, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Das kann ich nicht. Aber ich finde es sehr gut, dass Tesla nach Deutschland kommt. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, ein Cluster zu haben, Wettbewerb zu haben. Das wird den Standort stärken und ist, glaube ich, eine tolle Leistung der Regierung.
Herr Dunhöfer, ich bin mir sicher, Sie beobachten das auch und haben dazu auch eine Meinung.
Ja, die Meinung ist die, dass Tesla einen Großteil der Subventionen kriegt, genauso wie Peugeot, Citroën oder Stellantis. Ich glaube, das sind 500 Millionen, die dort ausgeschüttet werden, weil man in Europa Batteriefabriken bauen will. Die Frage ist, würden die Zellbatteriehersteller auch ihre Fabriken bauen, wenn die Subventionen entweder kleiner wären oder in einer anderen Richtung wären? CADL geht nach Erfurt. Ich weiß nicht, ob man in Erfurt Subventionen gekriegt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, war man dort noch nicht so weit, aber nicht in der Höhe. Wir müssen immer gucken, was wir subventionieren. Subventionieren heißt, wir wollen was aufbauen, was wettbewerbsstark ist. Wenn wir das machen wollen, dann müssten wir die Materialwissenschaften, zum Beispiel in Batterie, was BASF und andere machen und was bei VW die Components auch macht, dass man dort Innovationen findet, die Europa oder Deutschland langfristig stark machen. Was man derzeit mit den Batteriefabriken macht, ist, dass man Geld verteilt für diejenigen, die das schon können und die bauen dann die Fabrik hier. Das kann man machen. Das ist schön, aber durch die ganzen Autobauer, die wir hier haben, VW braucht Zellen, Mercedes braucht Zellen, BMW braucht Zellen, wären nach meiner Einschätzung entweder alle oder ein Großteil dieser Zellfabriken auch alleine durch die Industrie entstanden, weil viel Business, viel Geschäft da ist.
Ja, würde ich widersprechen, Herr Dudenhöfer, weil es ist natürlich so, wir bemühen uns ja, oder ich persönlich bemühe mich seit fast 10 Jahren, die deutschen Zulieferer zu animieren, doch in diese Technologie zu investieren. Und da gibt es sehr viel Zurückhaltung. Ne? Und wir brauchen wirklich diese Zellfabriken, um unsere Fabriken, dann auch unsere Automobilfabriken umzubauen. Ob die Höhe der Investitionen da oder der Zuschüsse angemessen ist, mag ich nicht beurteilen. Aber es braucht schon sehr viel Kapital, um diesen Umbau hinzubekommen. Und das ist auch eine große Chance für Volkswirtschaft.
Umgekehrt, ne? Gefragt, wenn man jetzt in die Feststoffbatterie geht, ja. QuantumScape oder Ähnliches, ja. Wäre es nicht besser, jetzt die Milliarde in Feststoffbatterien zu investieren und zu schauen, dass wir da schnell sind, bevor wir jetzt in der Reifenindustrie einfach Werke duplizieren, die es eigentlich schon gibt.
Ist zu früh oder, wenn Sie so wollen, zu spät. Wir sind ja in QuantumScape investiert, wir sind der größte Shareholder in QuantumScape, haben etwa 20%. Aber darauf zu warten, dann würden wir die Elektrifizierung nicht schaffen. Wir brauchen ja bis zum Jahr 2030 60-70% Elektroautos. Dazu braucht allein Volkswagen 6 Gigafactories, verteilt über Europa, jede vielleicht 2-2,5 Milliarden Invest, also unglaubliche Investitionssummen. Wir müssen praktisch jedes Jahr eine dieser Fabriken
ans Netz bringen. Aber die bauen sie doch, die bauen sie doch ohnehin. Und die
Feststoffzellen können wir frühestens.
Ja, aber die Batteriefabriken bauen sie doch sowieso, wenn die Autos verkauft werden. Und das Auto verkaufen heißt, ja, wir müssen eigentlich auch an den Kraftstoffpreisen drehen. Die sagen
sowieso, aber wir können aus unserer Bilanz, aus unseren Einkünften diese 6 Fabriken nicht finanzieren. Und 6 für uns bedeutet, wir haben 20% Marktanteil in Europa, bedeutet 30 Fabriken, die in Europa investiert werden müssen. Und da ist sicherlich, das kann man auch nicht mit Staatsmitteln alleine machen. Aber genau, man braucht sicherlich auch Kapital von den Kapitalmärkten, die sind auch bereit dafür. Es ist auch nicht alles fließt an koreanische oner chinesische Unternehmen. Wir haben Northvolt, das ist ein europäisches Start-up. Vieles geht auch durchaus. Wir haben Saft, ein französisches Unternehmen. Also vieles fließt auch in europäische Kanäle. Ich finde es schade, dass unsere Zulieferer nicht stärker beteiligt sind, aber grundsätzlich brauchen wir das. Ja, und auch in jeder Volkswirtschaft, wo investiert wird, wird es Arbeitsplätze schaffen. Und das ist Zukunftstechnologie.
Nur mal ganz kurz fürs Protokoll, weil jetzt ja hier geht es ja schon sehr in die fachliche Tiefe.
Ja.
Und wir sprechen über Elektro. Das Thema Wasserstoff ist zumindest im breiteren Automarkt keins.
Nee, im Automarkt hat es aus meiner Sicht wird es zu keiner Bedeutung kommen. Wasserstoff ist wichtig. Wir haben auch große Investitionen auch für die Produktion, für Elektrolyse von grünem Wasserstoff, halten es für extrem wichtig für die Transformation der Industrie. Aber im Auto hat es unserer Meinung nach nichts verloren. Ich glaube, die Diskussion flacht jetzt auch ab, weil alle Wettbewerber wirklich auch eher auf Elektrofahrzeuge setzen.
Bei BMW kommt
das hat damit zu tun, dass der Wasserstoff einfach fürs Auto viel zu teuer und viel zu kostbar ist. Wir brauchen den. Volkswagen macht ja nicht nur PKWs, wir machen auch Nutzfahrzeuge. Auch dort glauben wir, dass Wasserstoff nicht so eine große Rolle spielen wird. Aber wir haben auch viele CO2-Themen, die wir nur mit Wasserstoff reparieren können. Zum Beispiel Flugzeugantriebe, zum Beispiel Schiffe. Wir haben etwa 80% aller Schiffe auf den Weltmeeren fahren mit Volkswagen-Motoren, mit MAN-Motoren. Die kann man nicht elektrifizieren. Dort muss man zunächst auf Gas, auf Flüssiggas und dann auf synthetische Kraftstoffe gehen, die in der Regel wasserstoffbasiert sind. Dort wird man es brauchen. Allein um den Wasserstoffbedarf, der heute in der Industrie verwendet wird, zu substituieren durch grünen Wasserstoff, was die erste Maßnahme sein muss, braucht man über 10 Jahre die Kapazitäten von Wasserstoff. Wir werden einfach keinen Wasserstoff haben fürs Auto. Falls wir ihn haben sollten, grüner Wasserstoff, dann ist er eben sehr, sehr energieintensiv zu produzieren. Und um die gleiche Fahrstrecke zu fahren, braucht man eben dann 3-mal so viele Windmühlen oder 3-mal so viel Photovoltaik, um die gleiche Strecke fahren als mit dem Elektroauto. Und von daher das kann kein Mensch subventionieren. Der Wasserstoff gehört nicht ins Auto.
Okay, aber es gibt trotzdem, zumindest nach meiner entfernten Beobachter, Marktbegleiter, die Sie gut kennen, die es anders sehen.
Ja, aber auch als Rückfalloption, auch Toyota spricht ja nach wie vor von Wasserstoff, macht aber erstmal 1 Million Elektroautos im Jahr 2025, wenn ich sie richtig zitiere. Wir hatten heute ein Gespräch mit koreanischen Kollegen, sagen ja, die Regierung ist auch sehr stark da Richtung Wasserstoffinfrastruktur unterwegs, aber es ist einfach zu teuer, das wird sich nicht durchsetzen. Keine Volkswirtschaft kann es dauerhaft subventionieren. Und der Wasserstoff ist nicht da. Und Elektro funktioniert prima. Ne?
Funktioniert prima und die Energiebilanz ist grauslich beim PKW. Also sie nehmen Sonnenenergie, machen Wasserstoff raus und tun sie in der Brennstoffzelle wieder Strom draus machen. Da kommen noch 40% von dem Strom 30. oben am Rad an. Ja, und wenn sie das, und wenn sie es in die Batterie machen, haben sie 80-90. Ja, also sie verschwenden Energie, kostbare Energie, wenn man diesen Umweg über den Wasserstoff macht. Das ist oft nur ein Argument, um so ein bisschen mit Tests Zeit zu gewinnen. Und Zeit zu gewinnen ist schlecht, weil da verliert man die Zukunft.
Ja. Okay, andere Zukunftsfrage. Ich will ein Thema nochmal.
Aber anschauen. Wasserstoff ist wichtig. Auch wir investieren stark in Wasserstoff, aber eben nicht im Auto, sondern verstanden. Schiff, Flugzeug.
Soweit kann ich nachvollziehen. Ein anderes Zukunftsthema, was Sie gerade auch schon angeschnitten hatten, das autonome Fahren. Da gibt es ja auch verschiedene Blickwinkel drauf. Also manche sagen, das kommt so ein bisschen, aber so richtig in der Stadt und mit den ganzen Millimetern, die man da genau präzise sein muss, das wird noch viel länger dauern.
Ja.
Da höre ich jetzt immer so von Ihnen, nee, da sind wir bullish, das kommt schneller.
Ja, das wird schon noch länger dauern. Ne? Aber wir müssen ja, unsere Planungen sind schon sehr langfristig, ne? Unsere Investitionen. Wir glauben, wir planen jetzt bis 2030. Und wir glauben, dass wir bis 2030 signifikante Mengen, also wirklich auch in verschiedenen Bereichen Autos haben, die große Teile der Fahraufgabe selbst übernehmen. Ne? Auf Autobahnen, die Premium-Fahrzeuge wahrscheinlich durchgehen. Und in den Städten werden wir Robotaxis sehen ohne Fahrer. Die kommen in Pilotanwendungen ja beginnend im nächsten Jahr, übernächstes Jahr. Und man muss schon mit dem Fortschritt, den wir momentan sehen in der künstlichen Intelligenz, der immens schnell ist. Ich hatte heute ein Meeting mit Pat Gelsinger von Intel und wir haben so ein bisschen diskutiert, wie schnell ist es oder wie funktioniert das Mooresche Gesetz bei der künstlichen Intelligenz. Na, und wo wir heute eine Verdoppelung haben im Prinzip der Leistungsfähigkeit der konventionellen Rechner alle 2 Jahre, alle 18 Monate, ne, Mooresches Gesetz, da haben wir heute in der künstlichen Intelligenz bei der Wahrnehmung, Bildverarbeitung Faktor 8, also Verachtfachung. Und es wird noch die nächsten 5 Jahre dauern. Also der Fortschritt ist so schnell und so gewaltig und man kann heute die Autos ja schon fahren, dass es einfach sehr wahrscheinlich ist, dass wir in 5 Jahren die ersten Anwendungen haben, die gut funktionieren und bis zum Jahr 2030 wirklich auch Mengen von Fahrzeugen. Weil wenn es funktioniert, dann ist es auch nicht sehr teuer, weil natürlich die Degression der Preise, der Rechner, der Hardware ist sehr groß. Software macht man sowieso nur einmal für Tausende, für Millionen von Autos. Die Autos lernen dann auch kontinuierlich. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es bis 2030 ganz gut funktioniert.
Ist eigentlich das Investment, was, glaube ich, über die Porsche SE gemacht wurde, in ESA Aerospace, diese Weltraumfirma.
Ja.
Hängt das damit zusammen? Also will man da sozusagen die Satelliten selber auch kontrollieren, die dann nachher die selbstfahrenden Autos irgendwie steuern?
Ja, nicht notwendig. Wir haben das natürlich sehr genau untersucht, weil unsere US-amerikanischen Wettbewerber da, Elon Musk ja sehr stark, da auch sehr gut unterwegs ist.
Starlink.
Mit einem flächendeckenden Starlink, mit einem flächendeckenden 5G-Netzwerk, das ein großer Vorteil sein wird. Aber wenn Sie natürlich eine ganze Hemisphäre abdecken können mit ihrem eigenen Netzwerk, können sie schnell sein. Unserer Einschätzung nach ist die Strecke, das sind sehr niedrig fliegende Satelliten, aber unserer Einschätzung nach ist die Strecke zu lang, um wirklich die Rechenaufgaben aus dem Auto zu verlagern. Na, weil sie müssen ja sehr schnell rechnen, um autonom fahren zu können. Sie brauchen Frame, alle 50 Frames in der Sekunde, um vernünftig fahren zu können bei höheren Geschwindigkeiten. Und da brauchen Sie sehr viel Rechenleistung. Und ein größer Unterschied wäre es wirklich, wenn man einen Teil dieser Rechenleistung in die Cloud verlagern könnte. Das scheint zumindest aus heutiger Sicht jetzt erstmal nicht zu funktionieren. Aber natürlich ist eine flächendeckende 5G-Abdeckung, die man mit so einem Satellitennetzwerk bekommt, ist ein Wettbewerbsvorteil. Sie können auch Priorität auf Ihre Autos geben. Von daher, glaube ich, muss man das sehr ernst nehmen und deswegen finden wir das Engagement von ESA Aerospace, auch so ein Satellitennetzwerk zu etablieren, für Europa extrem wichtig. Aber bisher entsteht sowas in China, an mehreren Stellen in den USA. Europa hat nichts und deswegen investieren wir auch sehr stark.
Und die klare These ist, bei Elon Musk, das geht zusammen, also Starlink und Tesla?
Ja, ich sage mal, ob das zusammengeht, es gibt jetzt erstmal noch keine klaren Indizien, aber sicherlich ein Vorteil, so ein eigenes Netzwerk zu haben, ja.
Wir haben gerade ein bisschen über Auto, was damit passiert, wenn das denn mal selbst fährt. Was macht man dann im Auto? Also wenn man nicht mehr fährt, was ist dann so das?
Ja, was macht man dann im Auto? Man liest, man spielt, man telefoniert, man arbeitet, man schläft.
Mein Gefühl ist, dass Sie das schon sehr genau durchdenken, was man da macht, weil wenn man so auch da wieder aus der Ferne auf VW drauf guckt, dann ist ja diese Unit, Cariad heißt die, glaube ich?
Ja,
ist ja die Unit, wo jetzt sehr viel Wachstum passieren soll. Da arbeiten, glaube ich, aktuell 4.000 Leute, demnächst 10.000. Und nach meinem Verständnis ist ja das die Unit, die auch dafür sorgt, dass dann das Auto überhaupt so autonom fährt und dann, dass da Entertainment und alles drin passieren kann. Korrekt?
Korrekt,
ja. Und das ist ein Wachstumsfeld. Also das ist ja scheinbar das, womit sich VW wirklich im Kern differenzieren möchte.
Naja, wir glauben schon, dass der große nächste Umbruch in der Autoindustrie wirklich dann geschieht, wenn die Autos zumindest teilweise autonom fahren können, wenn die Zeit zur Verfügung steht, andere Dinge zu machen. Dann kann man dort auch natürlich andere Dienstleistungen im Auto anbieten. Aber das Auto wird dadurch auch natürlich noch mehr genutzt. Und Sie haben völlig recht, den großen Unterschied macht eben Software, Hardware, Rechnerleistung im Auto. Und das ist eine Fähigkeit, die die Automobilhersteller traditionell nicht aufgebaut haben. Das ist heute sehr verteilt bei vielen Zulieferern, bei Tech-Unternehmen, sehr segmentiert. Wir arbeiten mit sehr vielen zusammen. Und wenn Sie natürlich kontinuierlich die Software ändern müssen, so wie Sie es im Smartphone gewohnt sind, dann brauchen Sie große Mannschaften, die eben mit großen Sicherheit kontinuierlich Software weiterentwickeln können ins Auto rein. Das bauen wir mit der Carriad auf, durch Zukäufe, durch organisches Wachstum und natürlich auch durch Partnerschaften mit dem einen oder anderen Lieferanten.
Gar nicht so einfach, so 6.000
Entwickler. Nein, nicht einfach. Nein, ist nicht einfach.
Und ist das sozusagen auch Fokus Ihrer Arbeit ein bisschen?
Also absolut. Ja, ich glaube, es ist die wichtigste, das wichtigste Projekt, das wir in Volkswagen haben, weil es auch zu enormen Skalen führen wird. Wir sind ja ein Mehrmarkenkonzern, Porsche, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda und dann die Premium-Marken dazu. Und wenn es uns gelingt, eben diese Software auf eine einheitliche Basis zu stellen, na, mit der gleichen Basissoftware alle Autos auszurüsten, dann haben wir einen großen Wettbewerbsvorteil, weil anstatt eben viermal, fünfmal diese Software zu bauen, die jeweils mehrere Milliarden kostet, haben wir natürlich einen großen Vorteil, wenn uns das gelingt, einmal zentral zu machen, dann zu applizieren in den verschiedenen Marken. Und dann sind wir natürlich, können wir sehr wettbewerbsfähig sein in einem Markt, wo wir vielleicht Wettbewerber haben, die vielleicht genauso schnell und genauso gut sind, aber nur 1 Million Autos haben.
Aber lohnt es sich da nicht auch sozusagen noch nationaler zu denken und zu sagen, okay, wir haben ja noch ein paar andere große Automobilkonzerne in Deutschland, die da mit reinzunehmen?
Ja, absolut. Wir sind da auch sehr offen. Wir machen das ja auch mit unserem Baukasten, Elektrobaukasten. Der wird von Ford genutzt, also Ford Köln wird die gleichen Komponenten nutzen wie Volkswagen eben in Wolfsburg oder in Hannover. Also wir sind sehr offen, sind auch bereit, diese Technologie zu teilen. Nur Sie müssen sich natürlich vorstellen, es ist schon ein ziemlicher Kraftakt, die 3 Softwareentwicklungsmannschaften, die wir bisher hatten, die auch ein bisschen im Wettbewerb standen, ne? Porsche, Audi, Volkswagen, die zusammenzubringen, noch 15 Zulieferer zu integrieren, Zukäufe zu integrieren, 1.000 Leute pro Jahr zusätzlich da rein, das ganze Schiff noch auf Richtung zu halten. Aber wenn wir da die ersten Schritte konsolidiert haben und es funktioniert, dann sind wir auch sehr offen für weitere Partner.
Unser Partner Influence Vision, influence.vision, ist der Influencer-Marketing-Marktplatz, bei dem verschiedenste Advertiser wie Samsung, Henkel, AirUp, die Group M oder ihre Creator finden, und zwar nicht einen, sondern hunderte von Creator, mit denen sie dann sehr, sehr effizient über diesen Marktplatz zusammenarbeiten können. Am Ende geht es darum, die Zusammenarbeit mit Creatern zu vereinfachen, Prozesse des Kampagnenmanagements auszulagern auf die Plattform, natürlich auch die passenden Influencerinnen und Influencer zu finden, rechtssichere Verträge abzuschließen, detaillierte KPI-Reportings anschauen zu können. All das ist über die Plattform möglich. Wer Lust hat, Influence Vision kennenzulernen, jeder ist eingeladen. Die Lösung passt für jede Branche, jede Unternehmensgröße. Es gibt sogar verschiedenste Preismodelle, die sich jeweils dem ausgewählten Werbebudget anpassen. Ihr bekommt am einfachsten alle Infos, wenn ihr bei Google Influence Vision einfach eingebt und dann einen Demo-Call ausmacht mit dem Team. Oder noch besser, ihr besucht die Masterclass von Influence Vision am 7. Mai um 10.45 Uhr natürlich auf dem OMR Festival. Alle Hinweise hier auch nochmal in den Shownotes oder unter influencevision.com. Zurück zum Podcast.
Ein anderes Thema, was ich mit Spannung gesehen habe, ist, dass ihr euch entschieden habt, Europcar mal wieder zu kaufen. Das hat ihr schon mal zu VW gehört, dann wurde es verkauft.
Ja.
Und jetzt, damals, also wir reden da immer so von, ich glaube, wurde verkauft für 1,6 Milliarden, jetzt wieder gekauft für Größenordnung 2 bis 3 Milliarden. Also ein bisschen teurer zumindest, liegen noch 10 Jahre dazwischen.
Ja gut, da gibt es verschiedene, man kann Bewertungen, manche sagen noch billiger. Ja.
Genau, ich glaube, Schulden ist eine Frage, und so weiter. Die Terms, ganz genau kenne ich sie nicht, aber ich glaube, das Geld ist auch gar nicht im Fokus, sondern der Fokus ist ja, was ist eigentlich das Ziel?
Was jetzt dahinter, ne?
Genau, ein Autoverleiher, der ja am Boden lag, muss man ja sagen, mit Corona.
Ja, okay.
Zu sagen, den nehmen wir uns jetzt. Das ist ja keine reine Gnade.
Nee, das hat schon einen Plan dahinter.
Ja, genau, welcher ist
das? Das hat schon einen Plan dahinter. Ja, hat damit zu tun, wir haben dieses Thema Robotaxis angesprochen, aber wir sehen schon einen weiteren Trend in der Automobilindustrie bei den Privatautos, nämlich wechselnde Nutzung. Wir sehen das Thema Carsharing sich entwickeln in Städten, ganz schwierig profitabel zu bekommen, weil die Nutzung einfach gering ist. Auch die Preisbereitschaft der Kunden niedrig ist. Wir haben dann sogenannte Abo-Modelle, also Leute wechseln die Autos häufiger, ne, nach Wochentagen oder für die Ferien. Und Flottengeschäfte, also ganze Unternehmen werden eben bedient durch gemischte Flotten, die von Flottenbündlern wie zum Beispiel den auch Autoverleihern zusammengestellt werden. Also das Auto wird unterschiedlich genutzt. Und was wir sehen ist, und es muss auch ein Ziel sein für uns, auch aus umweltpolitischer Sicht, auch aus CO2-Sicht, dass wir die Nutzung des Autos erhöhen. Na, heute ist das Auto das am geringsten oder eines der am geringsten genutzten Wirtschaftsgüter. Eine Stunde pro Tag für eine relativ teure Investition. Ne? Das ist einfach zu wenig. Durch Carsharing bekommt man das schon hoch auf 2 Stunden. Autoverleih kann das nochmal steigern auf 3 bis 4 Stunden am Tag, je nach ne, Saisonalität. Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass die einzelnen Verleihgeschäfte sehr komplementär sind. Also wenn Sie das Auto im Sharing haben, dann haben Sie wenig Bedarf im Verleihgeschäft. Ne? Also in vielen Städten ist es komplementär. Und allein durch die Bündelung vom Sharing mit dem Vermietgeschäft können Sie schon die Nutzung des Autos deutlich steigern und damit vielleicht schon mal profitabel werden mit dem Thema Sharing, was ein großer Fortschritt wäre. Wenn Sie jetzt noch mal ein paar Jahre weiterdenken, dann brauchen Sie, um so ein Auto zu leihen, ja kein, für die Sharing-Auto gilt es schon heute, aber müssen Sie nicht mehr in irgendein Büro gehen, sich identifizieren, sondern Sie haben den Schlüssel auf Ihrem Smartphone, zahlen über Ihr Smartphone, haben auf Ihrem Smartphone Überblick, welche Autos stehen zur Verfügung, können das Auto öffnen, nutzen, abrechnen. Und jetzt, wenn Sie einfach mal die Flotten kombinieren, ne, die Verleihflotten mit den Sharing-Flotten, vielleicht noch mit Flotten unserer Autohändler, die gerade Vorführwagen zur Verfügung haben oder auch Flotten betreiben, um das Auto zu ersetzen für Autos, die in der Reparatur sind, dann entsteht eine ganz große Flotte von Autos, die potenziell nutzbar sind für Kunden. Und Sie haben den Kunden, den Sie gut kennen, über Ihre Plattform. Sie wissen, Sie kennen das Mobilitätsbedürfnis. Sie können den Kunden bedienen in den Ferien, am Wochenende, während der Woche in der Arbeit, vielleicht noch kombiniert mit seinem Unternehmen. Dann entsteht eben eine Mobilitätsplattform. Sie haben eine Kundenbeziehung und können ein sehr breites Angebot anbieten. Und das wird dazu führen, dass wir die Autos auch besser nutzen. Na, und höhere Nutzung bedeutet, wir können bessere Angebote machen an den Kunden, wir können damit profitabler werden und wir glauben, dass die beste Ausgangsposition in diese Welt, die sich abzeichnet, eben nicht die Carsharing-Aktivitäten sind, auch nicht diese heutigen Plattformen Uber, Lyft, sondern unserer Meinung nach sind die beste Plattform dafür die Vermieter. Die Vermieter deswegen, weil sie die kritischen Übergabestandpunkte schon heute besetzt haben. Die Flughäfen, die Bahnhöfe, die Innenstädte, also diese typischen, wo man den Modalwechsel macht von der Bahn ins Auto. Dort sind die Verleiher, die Autoverleiher. Die Autoverleiher können heute schon große Flotten betreiben, profitabel. Das war jetzt über Corona schwierig, aber mittlerweile sind die alle wieder profitabel. Es gibt auch einige, auch hier in Bayern ansässige, die schon relativ weit sind in der Weiterentwicklung dieser Geschäftsmodelle. Und da entsteht für uns also eine große Chance, weil wir einfach glauben, dass die Autovermieter, die Sie immer noch sehr traditionell sehen, aber großes Zukunftspotenzial haben.
Also über die Familie Sixt müssen wir nochmal sprechen. Ich habe das so ein bisschen rausgehört. Ich bin ja selber der Meinung, die haben eine tolle App. Trotzdem mal kurz die Frage an Matt. Wenn du das hörst, dass jetzt irgendwie VW solche Bewegungen macht, in ja durchaus sehr, sehr schwierige Geschäfte hinein. Also wir haben es gerade gesagt, es ist da schwer, damit Geld zu verdienen. Stimmt. Auch wenn man sich ein Uber anguckt, mal an der Spitze dessen. Bis heute verdienen die kein Geld. Ja?
Aber gilt nicht für die Autoverleiher.
Gut, ne? Ich denke aber dann als Kunde. Ne? Ich freue mich als Kunde, weil dann kann ich tagtäglich meinen 911 fahren, hin und wieder einen Huracan fahren und auf längere Strecken ein Bentley fahren.
Ja.
Ich freue mich dann total. Ich würde gerne ein Abo haben. Ich denke eher als Kunde als Journalist. Ja. Aber gut, in die, dass es schwierig, da Geld zu verdienen ist. Da ist ein Markt dafür. Du musst kompetitiv sein, wettbewerblich. Ne? Und wenn du besser bist als die anderen, dann kannst du Geld damit verdienen.
Ja, ich würde es nochmal relativieren. Ne? Also in der Tat so, dass weder Uber noch Lyft bisher signifikante Erträge erwirtschaften, sondern viel von dem investierten Geld an die Kunden verteilen müssen. Gilt auch für viele Carsharing-Projekte. Aber die Autovermieter sind profitabel. Ne? Die sind durchaus, laufen die auch über längere Zeiträume bei EBIT-Margen nicht außergewöhnlich hoch, aber durchaus über dem Autogeschäft 10-15% sind da möglich.
Ich versuche jetzt hier, aber alle, ne, wir müssen ja hier sehr viel Ground covern, wie man das jetzt sagt. Also das nächste Themengebiet, was ich einmal kurz anschneiden wollte, so ein bisschen passt es dazu, wo wir über die langen Linien sprechen, ist nicht erstmal die kurzfristige Herausforderung für die gesamte Branche überhaupt ausreichend von diesen Mikrochips zu bekommen, die man braucht, um irgendwie überhaupt mitmachen zu können?
Ja, unbedingt. Ja. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir jetzt nach der Sommerpause durchs Gröbste durch sind, hatten nochmal jetzt einen deutlichen Rückschlag durch Covid-Ausbruch in Malaysia. Die Backends der Halbleiterhersteller, also dort, wo die Halbleiter verpackt werden, gepackaged werden, sind überwiegend in Malaysia. Es gilt für viele unserer Zulieferer. Dort hatten wir einen starken Covid-Ausbruch. Das hat nochmal 2 Wochen Kapazität gekostet. Das ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Leute sind dort geimpft, die Fabriken laufen wieder. Und so hoffen wir jetzt, dass wir Ende September, Anfang Oktober wieder in unseren normalen Rhythmus kommen und dann hoffentlich im dritten Quartal noch aufholen. Aber eine Halbleiterknappheit werden wir wohl die nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten 1-2 Jahre sehen.
Und das trifft dann aber VW weniger stark als den Rest der Branche?
Es geht, glaube ich, quer durch die Branche. Ne? Man sieht immer wieder bestimmte Schwerpunkte, aber es trifft, ich will nicht sagen gleichermaßen, aber es scheint doch wirklich alle mehr oder weniger zu treffen.
Herr Dunhöfer, ist das ein großes Problem oder sind Sie da auch so entspannt wie der Herr Lies?
Wenig entspannt. Also ich weiß nicht, ob der Herr Lies, das klang nicht
sehr entspannt.
Ja, das klang nicht sehr entspannt.
Wir laufen am Ende jetzt.
Denn
jetzt
was wirklich fehlt, sind neue Kapazitäten von Halbleitern und die werden gebaut und eine Chipfabrik braucht 2 Jahre. Ja. Also 2022 ist auch noch ein schwieriges Jahr und 2023 wird es was leichter und die nächsten Monate werden sicherlich auch beim Geldverdienen bei den Autobauern schwerer, denn es werden weniger Autos verkauft. Also egal, ob es Toyota ist, ob es Hyundai ist, ob es Chinesen sind, ob es VW sind, es trifft wirklich alle, weil der Bedarf so schnell hochgeschnellt ist und die Kapazitäten relativ überschaubar sind und weil die Autobauer ja nicht die größten Abnehmer sind von Chips. Das heißt, sonst ist der Autobauer, wenn er Reifen kauft oder was, ist er immer der König, weil nur er oder 90% der Reifen kauft. Aber bei den Chips sind dummerweise auch noch andere, die in der Reihe stehen und die mehr kaufen und die sind dann wichtiger. Wird sich ändern?
Wird das sich ändern?
Nein.
Werden Sie irgendwann Ihre eigenen Chips bauen, wie Apple Ihre eigenen Chips baut?
Bauen sicherlich nicht. Das machen ja nicht mal die Halbleiterhersteller. Die gehen meistens in Fabs, ne, zu TSMC, zu Global Foundries. Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit Pat Gelsinger, der morgen auch auf der Messe sein wird, der Intel-Chef, der ja auch große Investitionen treibt, die vielleicht auch in Europa stattfinden werden. Eben über diese Situation und der hat uns wenig Hoffnung gemacht, ne? Weil die Krise ist nicht nur bedingt jetzt durch die verhaltene Planung durch Corona, sondern schon auch dadurch, dass der Bedarf an Halbleitern einfach enorm gestiegen ist, getrieben durch Corona. Ne? Wir haben ja wirklich einen Push in der Digitalisierung, ne? Jeder hat nochmal zugekauft, Devices, Computer, fast alle technischen Apparate sind mittlerweile vernetzt und brauchen Chips. Und das hat die Branche einfach nicht vorgehalten.
Sogar die Reifen jetzt, teilweise. Ne?
Ja, also ja, heute haben wir darüber gesprochen. Also der Bedarf an Silizium, das eben in Computerchips eingebaut wird, verwendet wird, ist einfach enorm gestiegen, mehr als erwartet durch Corona. Und es wird auch anhalten, ne? Weil das Internet of Things wächst exponentiell. Im Auto brauchen wir immer mehr Rechnerkapazität. Und Pat hat heute mir wenig Hoffnung gemacht. Er sagt, wenn wir Fabriken hätten, wo die Bauhülle stünde, dann könnten wir die Maschinenausrüstung in 2 Jahren etwa machen für neueste Technologie. Aber da wir häufig auch noch bauen müssen, müssen wir 3 bis 4 Jahre. Also 3 bis 4 Jahre bis man wirklich substanziell, bis dahin passiert schon was. Was Herr Dudenhöfer gesagt hat, ist ja richtig. Wir sind einer der nicht der großen Abnehmer von Halbleitern, 8-10% nach unterschiedlichen Quellen. Das heißt, wir haben schon auch noch die Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen mehr kriegen vom Kuchen. Da werden wir uns zumindest.
Immer die Key Accounts.
Genau, ja. Deswegen ist wichtig, der Kontakt, auch die Leute zu treffen persönlich, ja, und Kontakt zu pflegen, technologisch attraktiv zu sein. Und von daher hoffen wir schon, auch überproportional wachsen zu können. Aber es wird eng bleiben.
Elon Musk, da kommen wir noch mal kurz auf ihn, macht ja vieles richtig. Ist das Thema, dass er jetzt so stark in Bitcoin und generell in Krypto reingeht, aus Ihrer Sicht auch richtig? Also hatten Sie auch überlegt, kurzzeitig auch mal so eine halbe Milliarde in Kryptos zu investieren?
Nee, habe ich nicht. Dafür bin ich zu viel Techniker und verstehe zu wenig von diesen Dingen.
Also sind Techniker, das ist so eine technische Angelegenheit?
Ja, ich glaube, es ist keine rein technische Angelegenheit. Da ist schon viel auch spekulativ drin, auch hohes Risiko, weil es einfach sehr stark regulierungsabhängig ist. Alles sind Dinge, die ich mir nicht zutraue. Aber bei uns gibt es Leute im Konzern, die sich das sicherlich schon
einmal überlegen. Also man kann sich ja schon so vorstellen, also gibt es dann die Vorstandssitzung von VW, wo dann wild am Tisch diskutiert wird. Sollen wir nicht auch mal da richtig jetzt mal...
Nee, habe ich noch nicht erlebt, aber...
Sie werden ja dabei.
Aber im Konzern irgendwo findet es vielleicht statt.
Aber ist nicht zu erwarten.
Ja, also für uns jetzt erstmal, man muss sich irgendwann mal sicher damit auseinandersetzen, ob Bitcoin zu einem Zahlungsmittel wird, ob es ein nachhaltiges Zahlungsmittel ist, ob man es akzeptieren muss. Aber ja für Volkswagen ist es noch zu früh.
Aber ich meine doch gar nicht nur als Zahlungsmittel. Das ist ja nur ein Aspekt, ist ja vor allem so
Store. Ja, und Spekulation ist nicht unser Geschäft. Wir investieren in Dinge, die wir richtig finden, um Mobilität voranzutreiben, unsere Marken weiterzuentwickeln, ne? Auch um nachhaltig natürlich Gewinne zu erwirtschaften für unsere Aktionäre, um die Arbeitsplätze zu sichern. Aber Spekulation sollte da nicht dabei sein.
Wobei, okay, jetzt noch, wir machen den nächsten Schwenk. Und zwar jetzt kommt ein Thema, da freue ich mich besonders drauf, wo auch Elon Musk ganz gut ist, aber jemand anders war noch besser. Und zwar reden wir ein bisschen über Kommunikation. Deswegen Einstiegsfrage zur Kommunikation. War das Ihre Idee, dass jetzt demnächst die Currywurst nur noch vegan ist in den VW-Kantinen?
Also erstmal stimmt es nicht. Ne? Die Currywurst wurde aus einem der, ich glaube, 13 Betriebsrestaurants, die wir in Wolfsburg haben, aus dem Sortiment genommen. Ja, ich habe, es wurde nicht von mir initiiert, aber ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich finde schon, dass wir große Fortschritte gemacht haben in der Ernährung. Wir haben dort mittlerweile in Wolfsburg einen früheren Sternekoch, der sich sehr darum bemüht, auch gesunde Ernährung anzubieten, auch mal vegetarisch oder sogar vegan, auch versucht, regionale Produkte stärker in den Mittelpunkt zu nehmen. Und da gibt es ein großes Verbesserungspotenzial aus meiner Sicht in unserer Kantinen-Esskultur. Na, da gibt es aus meiner Sicht viel Qualitätssteigerungspotenzial. Und letztlich soll das allen Mitarbeitern zugutekommen, auch zur Motivation helfen, auch zur Freude, einfach bei uns zu arbeiten. Und von daher finde ich das richtig, dass jetzt da die Currywurst aus einem der Restaurants verschwunden ist, war mir jetzt nicht besonders wichtig oder auffällig.
Aber ich meine, Sie als intensiver Linken-Nutzer,
ich fand's
haben dass
ja.
unser alter Kanzler.
Ja, ich fand es eine interessante Sommerdiskussion da. Ich habe mich aber nicht darauf eingelassen.
Okay, war das Wahlkampf?
Ich weiß es nicht. Na, aber es war eine schöne Posse, sage ich mal.
Okay, aber gibt es Kontakt zu Herrn Schröder ab und zu?
Ich habe ihn vor kurzem im Flieger getroffen. Ja, wir haben über ein paar technische Themen. Ich glaube, er ist immer noch verbunden. Er hat es auch in Wolfsburg mal vor kurzem besucht, anlässlich eines Gewerkschaftsjubiläums, das wir hatten. Ich glaube, dass er schon noch, er wurde ja Autokanzler genannt. Ja. Ich glaube schon noch, dass er der Industrie verbunden ist. Aber ich habe jetzt mit ihm schon länger keinen direkten Austausch zum Auto mehr gehabt.
Aber zumindest, also man merkt, wir sind jetzt ja auch gerade bei LinkedIn.
Leidenschaft, ja.
Leidenschaft für Kommunikation, für Autos, beides. Leidenschaft für Kommunikation ist bei Ihnen gefühlt jetzt auch stark da, also neben den Autos. Denn, ne, wir sind jetzt hier auf LinkedIn gerade live. Da gibt es um diese LinkedIn-Posts von Herrn Schröder. Aber Sie selber machen da ja auch durchaus Sachen, wo ich mich gefragt habe, dass wir das nicht länger überlegt haben. Zum Beispiel mit diesem Foil-Board im Wolfsburger Industriehafen oder Werksgelände da rumzufahren. Ja. Das ist jetzt schon so, wo man sich denkt, okay, das macht jetzt nicht jeder deutsche DAX-CEO oder Großkonzernchef.
Ja, wobei ich muss sagen, es wurde nicht von langer Hand geplant. Ich glaube, die Nicole Mommsen ist da. Ne? Das ist aus einer Gegebenheit entstanden. Und zwar die Leute bei Audi, die das machen, der Franz Hofmann ist im Prinzip ein Tüftler, die dieses Board entwickelt haben, neben ihrer Arbeit bei Audi. Und ich hatte eine Chance, es im letzten Jahr auszuprobieren in den Ferien, war wirklich begeistert, weil es macht richtig Spaß, es ist wie Fliegen. Ne? Ein tolles Gefühl, es geht auch relativ einfach. Und dann kamen die eben in die Autostadt und wollten das dort zeigen. Und dann hatten wir noch die Frage, was machen wir als Sommerbotschaft, ne, für die Belegschaft nach dem ersten Halbjahr. Und da war der erste Vorschlag, gemeinsam einen Brief mit dem Betriebsrat, den wir verteilen, an die Leute gesagt, nee, mache ich nicht. Also einen Brief schreibe ich nicht, das ist einfach nicht zeitgemäß. Und dann kam die Idee, das zu kombinieren, wir machen das. Und dann hat man mir so eine Kamera in die Hand gedrückt, so eine Handkamera, und sagt, mach das doch mal. Und es ging dann beim ersten Mal ganz gut, dann haben wir es ins Netz gestellt, zumal ich auch ich glaube, dem Franz Hoffmann damit so einen Gefallen getan hat, weil die Nachfrage nach dem Teil ist wirklich riesengroß.
Also alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, ne, Link in der Timeline von Herrn Dies kann man da runterscrollen, da sieht man sofort.
Ja. Wirklich im viele Views, ja.
Genau, Thermoanzug da durch den Wolfsburger Hafen.
Ja, ja. Also, hat auch Spaß gemacht. Ja, hat auch Spaß gemacht.
Aber man hat das Gefühl mittlerweile, Sie steuern schon Ihren Konzern fast über LinkedIn. Kann man das so sagen?
Da ist was dran. Ich würde nicht sagen, dass ich den Konzern steuere über LinkedIn, aber es hat einen Beitrag. Was ich sehr gut finde, ist, dass es ist ja nicht nur Kommunikation, sondern es ist ja nicht nur, was man sagt, sondern auch, was man nicht sagt, ne, und wie man es sagt und wem man es sagt. Also man kann schon sehr viel Kommunikation und auch Impulse geben. Ne? Dinge, die man lobt, auf die der Chef guckt, sind vielleicht wichtiger als Dinge, die man nicht anspricht. Also man kann schon steuernd eingreifen. Man kann auch sagen, was einem wichtig ist. Und ich glaube, für die Mitarbeiter ist es auch gut, weil sie auch wissen, was dem Chef wichtig ist. Ne? Wo guckt der denn hin? Was meint der denn? Was hat der für eine Haltung dazu? Und für mich ist es wirklich auch ein deutlicher Vorsprung oder Fortschritt gegen früher, wo wir immer sehr lange auf ein Feedback warten mussten. Ne? Wir haben ein Interview gehabt, es erschien dann irgendwann in der Zeitung, dann wurde das von Leuten gelesen und eine Woche später bekam man irgendein Feedback. Heute bekommen Sie das Feedback sofort. Sie sehen sofort an den Fragen, die kommen, wurde das verstanden, was ich gesagt habe? Kann man eine andere Position haben? Gibt es gänzlich andere Positionen? Sie wissen dann auch, wer darauf antwortet. 10%, 15% der Follower, die ich habe, sind Mitarbeiter. Das ist mir sehr wichtig. Und ich nutze das wirklich auch, um mitzubekommen, wie kommt es an? Ne? Was glauben die Leute? Was habe ich vielleicht vergessen in der Kommunikation? Und das ist ein sehr schnelles Feedback, das, glaube ich, die Kommunikation auch deutlich verbessert. Ne? Deswegen finde ich das eben sehr viel mehr als ein kommunikatives Medium, ist wirklich auch ein Management-Tool.
Aber man sieht ja auch, wenn man in den Konzern guckt, ich gucke jetzt gerade bei Audi, da gibt es die Frau Wortmann,
ja,
Herrn Lichte, also da, ja, den Chefdesigner, die Vorstandskollegin. Bei Audi, die Frau, das ist ja schon auch da übernommen worden. Also man hat das Gefühl, dass der ganze Konzern folgt da so ein bisschen. Kann man das sagen?
Ja, ich würde es nicht sagen alle, aber einige sind, es geht auch nicht, es ist also keines verpflichtet, auf Social Media zu kommunizieren. Gott bewahre, aber viele nutzen es mehr und mehr. Wir haben Wayne Griffiths, der mit Cupra viel macht, die Frau Wortmann macht viel. Unsere amerikanischen Kollegen machen viel, am meisten machen unsere chinesischen Kollegen. Dort ist Social Media das Kommunikationsmedium.
Wo sind die da drauf? Welche Plattform?
Das sind lokale Plattformen, WeChat, LinkedIn auch in der lokalen Version. Also die Plattformen heißen anders, haben aber ähnliche Inhalte, ne, und sind wirklich da extrem. Wir sind auch auf den Kanälen, Weibo ist unser Kanal und ich habe da im chinesischen Markt viel mehr Follower als in LinkedIn in der westlichen Welt.
Was ich ja also ganz gut fand, das war, glaube ich, nicht nur LinkedIn, sondern im Anfang des Jahres, zum 1. April, gab es auf einmal die Nachricht, dass sich Volkswagen umbenennt.
Ja, ich fand es nicht so gut.
Nicht?
Ja,
also die Idee war, es hieß dann Volkswagen, also V-O-L-T.
Volkswagen, ja, also es kam wie, gar nicht gut an.
Die Kommunikation, die Reichweite war riesig.
Ja, das war nicht positiv. Ne? Ich bin grundsätzlich gegen April-Scherze. Ja, weil April-Scherze sind ja nur gut, wenn man einen gewissen Prozentsatz, wenn es gelingt, die zu täuschen, ja, und hinters Licht zu führen, sagen wir die Hälfte vielleicht. Ne? Und die dümpiert man natürlich auch. Ne? Also beim April-Scherz gibt es immer einfach auch viele Verlierer, ne? Die es einfach nicht verstanden haben. Und deswegen mache ich selbst ungern April-Scherze. Und finde es auch als Werbemittel eigentlich nicht probat. Das haben die dann sie wollten eigentlich, dass ich das mache. Ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall mache ich das. Und sie haben das dann in Amerika gemacht, toleriert von mir, aber es ging eigentlich nach hinten los. Die amerikanische Öffentlichkeit hat es nicht gutiert, ja. Und es waren einfach zu viele, die es nicht verstanden haben.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Aber man muss ja schon sagen, dass diese gesamte Elektrokommunikation, die er so betreibt, diesen Firmenwert auch pusht. Also man so guckt, Power Day. Ne? Hm. Das war ja auch am Ende nichts anderes als ein Kommunikationsereignis geschaffen wurde, um halt sehr dezidiert, so habe ich das wahrgenommen, die Zukunft zu beschreiben und nochmal die Elektromobilitätsstrategie zu hinterlegen, zu verstärken. Hm. Und darauf reagierte die Börse sofort.
Ja, man muss eben wirklich sagen, die in der Aktien, in der Kursbewertung, in der Börsenbewertung des Unternehmens ist einfach die Zukunft abgebildet. Und wir sehen einfach auch in den Gesprächen mit Analysten, dass das heutige Geschäft, ne, mit Verbrennungsmotoren eigentlich nicht mehr bewertet wird, ne, sondern es wird nur die Zukunftsfähigkeit bewertet. Und Zukunftsfähigkeit wird darin gesehen, ist man bei Elektrofahrzeugen wettbewerbsfähig, bekommt man die Marktanteile und ist man profitabel mit Elektrofahrzeugen. Und dann in der nächsten Dimension ist man in der Lage, ein softwarebasiertes Produkt zu machen. Das wird die nächste große Frage, die wir beantworten müssen. Und in dem Maße, wie wir diese Fragen dann ausreichend beantworten, werden wir auch neu bewertet. Und das wird sich auch bei anderen Unternehmen abzeichnen.
Aber es ist vor allen Dingen auch eine Kommunikationsaufgabe. Also wir hatten ja schon mal beim ersten...
Ja, natürlich. Die Strategie zu kommunizieren, verständlich zu kommunizieren, glaubwürdig zu kommunizieren, ist nicht nur externe Kommunikationsaufgabe, sondern natürlich auch intern. Man muss ja die Mitarbeiter mitnehmen. Als wir vor 5 Jahren gesagt haben, wir investieren Milliardenbeträge in Elektromobilität, war das auch eine schwierige Kommunikationsaufgabe, ne? Auch intern.
Ja. Wo wir gerade über...
Ich glaube in der Tat.
Ja? Gerne.
Ich glaube in der Tat, dass die Politik einfach noch sehr angstbetont mit dem Thema umgeht. Ne? Man will den Klimawandel stoppen, man weiß Elektromobilität, aber man scheut sich dann eben doch die richtigen Maßnahmen. Ist auch heute noch so, dass wir weltweit... Ich glaube übrigens, dass wir das 1,5-Grad-Ziel oder vielleicht maximal das 2-Grad-Ziel, wir können das erreichen. Die Industrie ist bereit, die Technik dafür ist da und es braucht einfach politische Willenskraft, Entscheidung. Wir können das auch noch ein bisschen ausarbeiten. Ich kann das ganz gut erklären, warum ich glaube, dass wir das funktionieren können. Aber die Politik hat Angst. Ne? Die Politik hat Angst vor einer leichten Benzinpreiserhöhung. Wir verteilen heute immer noch weltweit mehr Geld in Subventionen für fossile Kraftstoffe als in erneuerbare Energien. Na, und das muss man als erstes aufhören. Wir verteilen immer noch in Deutschland Kohlesubventionen. Wir haben immer noch ein Dieselprivileg in Deutschland, kostet uns 8 Milliarden. Flugzeugsprit ist immer noch steuerfrei. Na, wir haben eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Kurzstreckenflügen. Ne? Die Politik scheut sich da einfach, weil sie Wähler verliert. Und so interpretiere ich jetzt auch die Maßnahmen aus dem Verkehrsministerium, scheut sich da einfach auch ein bisschen Flagge zu zeigen. Weil natürlich, ne, wenn wir einen Dieselpreis haben von 90 Cent, dann wird es schwierig fürs Elektrofahrzeug. Das Elektrofahrzeug ist wettbewerbsfähig und heute schon günstiger als viele.
Also wir können schon festhalten, Sie wären auch schon durchaus für einen höheren Benzinpreis zu haben als der
Staat. Ich glaube schon, dass man maßvoll. Wir sind ganz klar für eine CO2-Steuer von 100 Euro. In Schweden haben wir das. Wenn wir es einfach mal rationalisieren, in Schweden haben wir einen CO2-Footprint pro Einwohner von 4 Tonnen rund pro Jahr. In Deutschland sind wir bei 8 Tonnen, also das Doppelte. Was macht einen Unterschied? Weil die Schweden leben ganz ähnlich wie wir. Die reisen, die essen Fleisch, ne? Da merkt man nicht so viel Unterschied. Erster Punkt, Primärenergie. Ne? Kohle in der Primärenergie ist einfach das Schlimmste, was man machen kann. Und die Schweden sind da seit langem raus. Die haben CO2-freie Primärenergie. Zweitens, sie haben eine CO2-Steuer von 100 Euro. Das macht CO2-intensive Produkte ein bisschen teurer. Na, man nimmt mehr Holz und weniger Zement. Man kauft die Dinge, die eben keine so viel fossile Kraftstoffe brauchen. Hat sich damit am Leben der Schweden was geändert? Kaum. Ja. Ist die schwedische Volkswirtschaft dadurch im Nachteil? Nein, ist eine der am schnellsten wachsenden in Europa. Na, es geht also. Und die Schweden stöhnen nicht über den hohen CO2-Preis. Wir diskutieren momentan 20 Euro oder 30 Euro und brechen in Tränen aus. Das ist Unsinn, ne? Weil das ist solche Steuerungsinstrumente brauchen wir. Die muss die Politik auch erklären. Und aus meiner Sicht kann man die auch erklären. Und dann schaffen wir auch den Kampf gegen den Klimawandel. Ne? Weil die Aufgabe ist gar nicht so groß. Ne? Wir sind bei 8 Tonnen, Schweden bei 4 Tonnen. Wenn wir mal unsere Hausaufgaben machen, Kohleausstieg, Elektroautos, dann sind wir auch bei 4 Tonnen. Wir rechnen, dass wir jetzt in einigen Jahren für rund 100 Euro pro Tonne das CO2 aus der Luft entnehmen können. Ne? Entweder filtern oder bei CO2-reichen Prozessen absaugen und dann verpressen. Gibt es schon, die Prozesse dafür sind in den USA bekannt, bei uns politisch nicht gerne diskutiert. Aber das wird für viele Prozesse die einzige Möglichkeit sein. Ne? Denken Sie an die Fliegerei. Wir werden in den chemischen Prozessen, in der Stahlerzeugung, werden wir weiter CO2 erzeugen. Das heißt, wir müssen das aus der Luft holen. Aber nehmen wir mal an, diese 100 Euro, die wir sehen, und wir wollen uns daran beteiligen. Ne? Wir investieren auch in Carbon Capturing. Nehmen wir diese 100 Euro, dann sind es gerade mal für diese 4 Tonnen 400 Euro oder 350 Euro, haben wir mal ausgerechnet, pro Einwohner pro Jahr. Das ist 1 Euro am Tag bei einem Bruttosozialprodukt von, ich weiß es nicht, was wir in Deutschland haben, aber sicherlich 40.000, 50.000 Euro in der Größenordnung. Ne? Das heißt, es ist ein verschwindend kleiner Betrag, um letztlich und all das, was wir vorher rausfiltern können, ist das meiste können wir unter 100 Euro pro Tonne machen. Wir stellen unser Gaskraftwerk oder unser Kohlekraftwerk momentan auf Gas um. Da zahlen wir 14 Euro pro Tonne, also viel, viel weniger. Also für 100 Euro pro Tonne maximal können wir das Problem lösen, wenn wir denn wollten. Und damit sage ich, das ist ein Problem, das die Menschheit auch lösen kann. Weil diese 4 Tonnen, die wir haben, sind in Afrika gerade mal ein paar hundert Kilo. Ne? Oder auch in China sind es nur 7 Tonnen. Ne? In Amerika ist es ein bisschen mehr, sind 16 Tonnen. Aber in den guten Volkswirtschaften in Europa ist es auch schon weniger. Österreich hat 6, die Schweiz hat 6,5 und Schweden, die skandinavischen Länder, sind schon bei der Hälfte. Deswegen sage ich, es ist, wenn wir uns denn mal zusammenraufen würden und die Dinge machen würden, die heute schon verfügbar sind, Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Netze, um die Erneuerbaren dann an die richtigen Verbrauchsorte zu bringen. Alles, was heute mit Gas oder Öl beheizt wird, über Wärmepumpen beheizen, dann ist dieses Ziel erreichbar. Und zwar schnell. Ich sage mal, in 10, 15 Jahren können wir bei 3 oder 4 Tonnen sein, wenn wir uns den anstrengen würden.
Mutlose Politiker.
Vielleicht nach den Wahlen besser.
Ich wollte gerade. Nein, die Wahlen kommen erst. Ich brauche jetzt noch eine Wahlempfehlung. Was würden Sie denn
empfehlen? Nee, da gebe ich keine. Ich bin erstmal
froh. Für mich. Ich meine, was würden Sie mir raten? Ich bin ja ein anderer Jahrgang.
Nein, ich rate auch. Ich rate nicht mehr meinen Kindern, was sie wählen sollten. Ich bin erstmal froh, dass alle relevanten politischen Parteien das Thema Klimawandel in ihren Agenten haben. Und die Programme sind jetzt gar nicht mal so unterschiedlich. Da gibt es noch ein paar Leute, die noch ein bisschen unklar sind, wo sie denn den Wasserstoff einsetzen sollen. Aber dass wir Wasserstoff brauchen, glaube ich, ist klar, auch zur Besteuerung. Aber ich freue mich erstmal, dass alle Parteien das Thema Klimawandel wirklich jetzt aufgenommen haben in ihre Programme.
Mhm. Ist denn das für VW jetzt relevant, sagen wir mal, egal was dabei rauskommt? Also, oder sagen
Nee, natürlich nicht, weil...
Also natürlich ist relevant.
Nee, absolut. Politik ist relevant. Der Umschwung in Amerika von Trump zu Biden war für uns natürlich großartig. Na, unsere Strategie ist Elektrifizierung. Unsere Strategie ist Kampf gegen den Klimawandel. Wir hatten schon investiert in eine Batteriefabrik und ein Werk in den USA in Elektrofahrzeuge. Wir sind im Aufbau einer Ladeinfrastruktur in den USA. Und jetzt eine Administration, die genau das will, kommt uns ja zugute. Ne? Also Auto funktioniert nicht ohne Politik. Die Leute fahren nicht das, was wir gerne verkaufen, sondern das, was reguliert ist. Ne? Und in den Ländern, wo eben Priorität im Elektrofahrzeug gegeben wird, so wie in Skandinavien, Norwegen, dann haben sie 70-80% Elektrofahrzeuge. Dort, wo Diesel 70 oder 80 Cent kostet, wird weiter Diesel gefahren. Es wird so sein.
Also es klingt ja fast, auch, als wenn Sie sich auch mit so einer grünen, relevanten Beteiligung anfreunden können.
Absolut, ja. Wir sehen die grüne Politik in den Aspekten Umwelt als durchaus kompatibel mit uns. Ich wäre mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch für die Außenpolitik, für die Wirtschaftspolitik der Grünen gilt. Da hätte ich eine größere Sorge. Aber mit der Umweltpolitik können wir uns ja wohl anfreunden.
Und wirtschaftspolitisch, wäre es da am nächsten?
Ah, da kann man natürlich die Parteien sehr schwer beurteilen, die jetzt nicht handeln. Da war natürlich schon unsere Bundeskanzlerin Garant für ein Offenhalten der Wirtschaftsbeziehungen, für einen Dialog, auch insbesondere in kritischen Situationen. Das hat der deutschen Wirtschaft schon sehr gut getan.
Okay. So, gibt es noch Fragen vielleicht aus der aus dem Netz oder sowas? Sagt man das
ja.
Wie ich da einbeziehen kann. Oder Mert, du hast noch eine Frage?
Also, was ich noch nicht verstanden habe, gibt es immer noch Verbrennungsmotoren in 10 oder 15 Jahren? So kann ich immer noch in 2035 einen 911er kaufen?
Ja, also 911er wahrscheinlich, ne? Also es wird schon noch Verbrennungsmotoren geben. Meine Prognose, hochelektrifiziert. Und man wird sehr stark unterschiedlich unterwegs sein in den Weltregionen. Wir sind zum Beispiel in Lateinamerika einer der größten Hersteller, Nummer 1 oder 2 meistens. Und dort macht Elektrifizierung ganz wenig Sinn. Die verwenden sehr viel Biokraftstoff, Ethanol, das die auch im Überfluss zur Verfügung haben. Und damit praktisch klimaneutral fahren. Auch übrigens eine sehr gute Primärenergieerzeugung haben. Auch die ist deutlich besser als in Deutschland. Der Strom dort ist sehr viel klimafreundlicher als der Strom, den wir hier benutzen. Also dort würde ich jetzt auch nicht mal drauf drängen, schnell auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Man muss auch langsam, glaube ich, unterwegs sein in Volkswirtschaften, wo noch viel Kohle verwendet wird. Indien, Polen für mich ein großes Thema in Europa, weil wenn man natürlich Kohle verbrennt, um dann elektrisch Auto zu fahren, dann ist es auch umweltpolitisch sehr, sehr fragwürdig. Und von daher, glaube ich, muss man diese Einführung des Elektrofahrzeugs ganz stark koppeln an die Primärenergieerzeugung. Dort, wo wir heute schon Kohle- oder CO2-freien Strom haben, das gilt für große Teile Europas, Skandinavien, aber auch Schweiz, Österreich, Spanien an manchen Tagen ist fast klimaneutral. Frankreich ist immer klimaneutral, ganz Frankreich durch Atomstrom. Also dort kann man guten Gewissen schnell elektrifizieren. In den Ländern mit viel Kohle sollte man etwas langsamer tun.
Ja. Also Atomstrom kann man, das Stichwort,
ja.
Machen wir da einen Fehler? Oder war das ein Fehler von Frau
Merkel? Wir machen Fehler. Also aus meiner Überzeugung raus hätten wir erst aus Kohle aussteigen sollen und dann aus Atomstrom.
Ja. Rommel.
Ich wollte gerne noch eine andere Frage stellen, weil Sie waren neulich an der Ionity-Ladestation am Brenner. Ich war da auch und deswegen würde ich gern sehr konkret fragen. Sie sind ja auch als Kritiker bekannt geworden von diesem Ladenetz, dass es da immer wieder Probleme gibt. Deswegen würde mich interessieren, was plant VW noch in Sachen Ladeinfrastruktur? Wollt ihr nur mit Ionity weitermachen oder ist dieses Thema, was glaube ich von Audi mal angerissen wurde, ein eigenes Ladenetz zu bauen, ist das noch da?
Ja, also erstmal muss ich Ionity ein bisschen rehabilitieren. Erstmal haben sie sehr schnell reagiert und wir hatten in der letzten Vorstandssitzung, hat die Ionity-Geschäftsführung nochmal berichtet, wie gut denn die Netze sind. Und es war in der Tat so, ich war ein bisschen ungerecht. Sie haben im Durchschnitt ein 4,5-Sterne-Rating über Europa von 5 Sternen. Das heißt, die Kunden sind sehr zufrieden. Der Ausbau geht mir ein bisschen zu langsam, gerade was nach Südeuropa geht. Aber in Summe ist es schon ein gutes Unternehmen. Es ist auch mit das schnellste Netzwerk, das wir haben. Und meistens funktioniert es ja auch gut. Ich scheine da ein bisschen Pech gehabt zu haben. Was mich so ein bisschen eben erzürnt hat, war, dass ich an der gleichen Station schon ein Jahr zuvor war und die sich eben nicht verbessert hatte in der Zeit, was ich erwartet hätte. Das war ein bisschen, wir haben uns auf einen guten Maßnahmenplan auch geeinigt. Ionity ist gut unterwegs. Aber ja, wir machen viel mehr als Ionity. An Ionity sind wir nur beteiligt. In den USA haben wir praktisch eine 100%-Tochter. In China sind wir auch fast der Alleineigentümer von einem großen Ladenetzwerk. In Europa bauen wir gerade ein Joint Venture auf mit Enel in Italien, werden wir morgen drüber sprechen, und mit Iberdrola in Spanien, weil wir dort wirklich weiße Flecken haben. Da gibt es eine ganz schlechte Ladeinfrastruktur noch, die wir selber erhöhen. Und dann gibt es dieses Thema Premium-Laden, Laden mehr als Laden, wirklich die Zeit dort nutzen, Premium-Ladeerlebnis. Und ich habe schon Projekte gesehen von Audi und Porsche, die, glaube ich, aber noch nicht entschieden sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass beide Unternehmen an der Stelle noch was machen. Weil man muss wirklich sagen, Laden geht mittlerweile ja schon sehr schnell. Sie können mit dem Taycan, waren Sie unterwegs, 5-7 Minuten, 100 Kilometer.
Ich habe eigentlich nie länger als eine Viertelstunde geladen, wenn ich bei Ionity war.
Geht wirklich schnell. Aber selbst diese Viertelstunde kann man natürlich so gestalten, dass man da einen Kaffee trinken kann und gut behandelt wird. Also das ist schon noch Entwicklungspotenzial. Ja. Aber es fließen sehr viele Investitionen rein, auch die Erdölunternehmen investieren stark. Shell ist der größte Betreiber von Ladenetzwerken. Ich hatte vor kurzem eine interne Information, dass das elektrische Laden für Shell schon profitabler ist als manche Tankstellen. Na, wäre erstaunlich, aber interessant. Aral oder BP als britische Mutter wird mit uns gemeinsam in Deutschland Schnellladestationen an den Tankstellen errichten. Also ist sehr viel im Schwange. Ja, und das wird dann auch die Wahrnehmung der kritischen Kunden sicherlich auch ein bisschen verändern, weil das Ladenetzwerk wächst wöchentlich praktisch. Ja, und wenn Laden gut funktioniert, dann erscheint es schon sehr viel wahrscheinlicher, dass man auch elektrisch fahren kann. Ja, was uns beiden klar ist, aber wo manche eben noch Zweifel haben. Ja. Aber es wird sich auch aus meiner Sicht ändern, ne, weil wenn mal der Nachbar elektrisch fährt und vielleicht noch ein Nachbar, sagt man, scheint irgendwie doch zu gehen. Ja.
Aber am Ende ist es, wie Sie schon gerade sagten, am Ende das, was irgendwo wohin reguliert wird. Ne? Also was
unterstützt
wird,
was das stimmt, also
ja, schon, das da gibt es schon starke Steuerungs.
Absolut. Das gilt für uns überhaupt. Ne? Auch wenn Sie unsere anderen Antriebsarten angucken, Plug-in-Hybride gibt es fast nur in Europa zum Beispiel. Hybride gibt es überwiegend in Japan, weil steuerlich begünstigt, über Jahrzehnte lang. Es gibt immer noch Märkte in Europa, die haben 70-80% Diesel, weil der Diesel einfach unglaublich günstig ist dort. Und es gibt Märkte, da gibt es keinen Diesel in Europa, weil der Diesel teuer ist. USA gibt es keinen Diesel, weil...
Wie hat es in Norwegen gemacht? Norwegen ist ja das Land mit den
Regulierung, meisten... Regulierung. Da einfach relativ hohe Steuern. Als erstes der Diesel da zum Opfer gefallen und dann der Benziner. Und eben auch hohe Incentives für Elektrofahrzeuge, günstiger Strom, Ladenetz schnell ausgebaut. Und aber Norwegen ist ein gutes Beispiel, wenn man sieht, es funktioniert. Auch mit 70% Elektrofahrzeugen. Die Volkswirtschaft funktioniert hervorragend, ja.
Okay. Ja, ich sehe das Nicken hier der Kommunikationsprofis im Hintergrund. Ja. Also insofern beenden wir den Abend. Ich hoffe, es haben auf den verschiedenen Accounts ein paar zugeschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Ganze gibt es auch nochmal als Podcast demnächst bei uns, bei OMR. Vielen Dank, Matt, Herr Dudenhöfer, Robin und natürlich Herr Dies. Vielen Dank. Alles klar.
Vielen Dank,
tschüss. Schönen Abend.
Ja. Okay.
Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch auf dem Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen. Soll ich hier explizit erwähnen, aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.